Die Vereinten Nationen wurden als Antwort auf den Zweiten Weltkrieg gegründet, um Frieden und internationale Sicherheit zu wahren. Aber was können sie wirklich noch ausrichten? In New York treffen sich in dieser Woche Vertreter der ganzen Welt. Eine Welt, die sich gerade neu ordnet. Themen sind der Klimawandel und natürlich der Krieg in der Ukraine. Die Stimme des globalen Südens wird dabei lauter. China wird wichtiger. Heute richteten sich die Blicke auf den Präsidenten des mächtigsten Landes, die USA. Biden vor der UN-Vollversammlung. Welche Macht hat der Westen noch? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Wir investieren nicht nur in die Zukunft der Ukraine, sondern in die Zukunft jedes Landes. Jedes Landes, das wünscht, dass die Welt von Regeln geleitet wird, die für alle gelten und dass alle Nationen ihre Rechte genießen, egal wie groß oder klein sie sind. Souveränität, territoriale Integrität, also die Unverletzlichkeit des Staatsgebiets, das sind die Grundlagen dieser globalen Körperschaft hier. Die universellen Menschenrechte sind der Polarstern, an dem wir uns ausrichten. Auch die dürfen wir nicht opfern.
Soweit also US-Präsident Biden heute vor der UN-Vollversammlung. Sprechen wir über die sich verändernde Weltordnung mit diesen Gästen. Ich begrüße Sie zu Hause und natürlich hier Peter Wittig, deutscher Diplomat im Ruhestand. Er war Botschafter in Washington und London und ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen in New York und ist noch Gastprofessor in Washington, in Georgetown. Herzlich willkommen, Johannes Warwick. Er ist Professor für internationale Beziehungen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und war Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen, Anja Wähler-Schöck. Sie ist Ressortleiterin für internationale Politik beim Tagesspiegel und hat im Nahen Osten und auch in Washington gearbeitet. Und herzlich willkommen, Felix Lee. Er ist Journalist bei Table Media mit dem Schwerpunkt China und hat dort selbst auch als Korrespondent gearbeitet. Herr Wittig, jetzt sagt der Präsident, die Menschenrechte sind der Polarstern und beschwört noch mal so die Macht auch der Institution der Vereinten Nationen. Wie mächtig ist diese Institution eigentlich noch?
Sie ist geschwächt, die Vereinten Nationen, aber sie sind wichtig und vital für unsere globale Ordnung. Sie sind ja der einzige Ort, die einzige universelle Organisation, in der die großen Menschheitsfragen Klima, nachhaltige Entwicklung, globale Gesundheit, aber auch die regionalen Konflikte verhandelt werden können. Und sie ist unersetzlich, allerdings eben geschwächt durch einige Ereignisse der letzten Zeit, insbesondere der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie sind geschwächt durch die Großmachtrivalität zwischen China und den USA. Und sie sind auch geschwächt durch die großen Krisen der letzten Jahre, etwa die Pandemie. Das ist ein Befund, der uns besorgt stimmen muss. Uns meine ich damit den Westen und auch besonders Deutschland. Denn der Multilateralismus, also die Zusammenarbeit in diesen Vereinten Nationen, ist für uns immer ein Kernbestand unserer Außenpolitik gewesen, sozusagen das Credo der deutschen Bundesregierung über die Jahre. Und wenn es ihm jetzt, diesem Multilateralismus, schlecht geht, muss uns das nachdenklich stimmen.
Mhm. Herr Warwick, wie beurteilen Sie das, wenn Sie den US-Präsidenten da heute gehört haben? Viele andere haben ja auch schon gesprochen, auch der ukrainische Präsident Zelensky hat gesprochen. Also wie wichtig ist die UN in Ihren Augen?
Ich bin da sehr nah bei Botschafter Wittig. Die Vereinten Nationen sind völlig unverzichtbar in der internationalen Politik. Sie sind derzeit sicherlich nicht in Topform, aber die Organisation kann aus sich heraus eigentlich relativ wenig machen. Sie lebt davon, dass die Mitgliedstaaten die Politik der Vereinten Nationen unterstützen. Und das tun wichtige Mitgliedstaaten im Moment nicht. An erster Stelle natürlich Russland, die vollkommen gegen die Regeln spielen, die sie selbst mit geprägt haben, aber auch andere Staaten. Und insofern wandelt sich derzeit der Multilateralismus. Und wenn diese Organisation nicht in der Lage ist, die Probleme zu lösen, dann bilden sich andere Organisationen. Das ist ein Gesetz in der internationalen Politik. Und wir sehen ja mit den BRICS-Staaten, mit anderen Formaten, G20, Konkurrenz zu diesem VN-Multilateralismus. Das ist aber am Ende keine gute Nachricht für die Stabilität in der internationalen Politik, weil die Vereinten Nationen zwar nicht in Topform sind, aber wirklich unverzichtbar. Wir haben nichts Besseres, alles andere ist schlechter.
Aber wenn man schaut, zum Beispiel wenn man auf den schaut, dass der amerikanische Präsident war da, aber der Präsident Chinas, Staatschef Xi Jinping, nicht da, der französische Präsident, nicht da, der britische Premier, nicht da, also Mitglieder des Sicherheitsrates auch, Frau Wilaschek. Wie kann man das beurteilen, wenn diese wichtigen Nationen, die Mitglieder des Sicherheitsrates sind, eben nicht ihre obersten Chefs schicken?
Ich würde das nicht überbewerten. Xi Jinping und Putin sind oft nicht bei diesen Versammlungen vertreten gewesen. Dass nun Macron und Sunak nicht da sind, würde ich in der Tat nicht überbewerten. Aber interessant und ein anderes Rampenlicht für Biden natürlich, weil er der einzige Vertreter der Vetomächte heute war und seine Rede natürlich noch mal ein besonderes Alleinstellungsmerkmal hatte. Er hat ja auch an das Zusammenstehen der Staatengemeinschaft, der internationalen Staatengemeinschaft mit Blick auf Herausforderungen wie Klimawandel, wie Pandemie appelliert und auch an die Demokratie, hat noch mal die Besonderheit der Demokratie in der Welt hervorgehoben. Auf der anderen Seite muss er sich natürlich auch fragen, wie gehe ich eigentlich mit dem Vorwurf der westlichen Doppelmoral um? Präsident Biden ist jemand, der für den Krieg im Irak gestimmt hat und der natürlich in vielen Staaten des globalen Süden bis heute die Stellung der USA extrem schwächt und die auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg jetzt wieder fragen, warum verurteilt ihr den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, aber nicht die Invasion der USA damals im Irak?
Also da sind noch alte Rechnungen sozusagen auch noch offen. Herr Lee, wie sehen Sie es gerade auch im Hinblick auf die wachsende Macht oder wachsende Bedeutung von China? Wie beurteilen Sie diese Bedeutung der Vereinten Nationen?
Ja, die momentane Schwäche der Vereinten Nationen ist natürlich schon auch zurückzuführen auf, dass der Westen die Struktur, die Reformbereitschaft der Vereinten Nationen natürlich auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten vernachlässigt hat. Also ich meine, die Struktur ist immer noch so, entspricht immer noch der Nachkriegsordnung, als viele Staaten Afrikas noch gar nicht existierten, die China-Volksrepublik überhaupt noch gar kein UN-Mitglied war. Und da wurde ja auch von entwicklungspolitischen Organisationen seit Jahrzehnten darauf hingewiesen, dass die Macht dort auch anders verteilt werden müsste, die Gremien und so weiter. Und das ist natürlich ein erhebliches Versäumnis und das nutzt China jetzt. Also wir haben, ich würde sagen, das war eine Zäsur, was wir vor 4 Wochen beim BRICS-Gipfel erlebt haben. Völlig aus meiner Sicht auch hier im Westen völlig unterbelichtet oder runtergekocht. Das waren ja nicht nur 6 Staaten, die da konkret aufgenommen wurden in einem Zusammenhang, den es vor 15 Jahren eigentlich noch gar nicht gab, sondern 40 Staaten, die Interesse bekundet haben, Teil dieser BRICS zu werden. Und das ist ja insofern,
weil nicht alle so in allen Themen so gut zu Hause sind wie Sie hier. Das war nochmal einfach für die Zuschauer vielleicht einfach nochmal, also BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, haben 6 jetzt dazu aufgenommen. Äthiopien,
Saudi-Arabien, das ist natürlich ein Schlag, der zweitgrößte Erdölexporteur. Wir neigen so ein bisschen dazu, dann zu sagen, okay, was haben diese Länder denn gemein? Was Indien, China führen, diese Grenzkonflikte, die mögen sich doch gar nicht. Das stimmt zwar alles, aber was die eint, und das reicht völlig aus, ist, dass es plötzlich eine Alternative gibt gegen den Westen, gegen die USA. Mit China an der Spitze. Das heißt, jedes Land, was in irgendeiner Weise sich von, sei es, dass die USA sie sanktionieren oder der Westen irgendwas hat, für die gibt es jetzt immer eine Alternative, weil China all das liefern kann, was die USA dann nicht liefern würden. Und das reicht völlig aus für 150 Staaten, sich einem solchen Zusammenhang zu schließen. Und das ist auch rational. Deswegen, wenn wir jetzt sagen, dass die UN in einem schlechten Zustand ist, dann ist es, mag das aus westlicher Sicht der Fall sein, aber ich glaube, aus vielen Ländern des globalen Südens überhaupt nicht, weil plötzlich gibt es Alternativen zum Westen.
Würden Sie dem zustimmen, Herr Wittig, dass das, was die BRICS-Staaten eint oder die Länder des globalen Südens, ist tatsächlich die anti-westliche Haltung? letztendlich eine Haltung gegen die USA?
Ich glaube, Herr Lee hat einen guten Punkt. Er weist darauf hin, dass China in den Vereinten Nationen und in anderen Formaten tatsächlich den Westen herausfordert. China lanciert jede Menge Initiativen in den Vereinten Nationen, um den Süden für sich zu gewinnen. China hat einen Führungsanspruch über den globalen Süden und BRICS ist ein Format. Ich glaube, also BRICS plus die Länder, die Sie genannt haben und eben jetzt 6, die aufgenommen worden sind, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Argentinien, Äthiopien und Iran. Das ist besonders bemerkenswert, vielleicht kein kluger Schritt. Aber es zeigt, da soll ein Gegenmodell entworfen werden, zum Beispiel zu den G7 und ist es auch richtig, China findet beim globalen Süden damit einen gewissen Anklang und das Programm Chinas in den internationalen Organisationen ist ein Gegenmodell zu dem Westen, wie es immer heißt, unter der Hegemonie der USA. Und das müssen wir ernst nehmen und deshalb müssen wir uns stärker um die Länder des Südens kümmern.
Sie wollten sowas sagen.
Genau. Ich glaube, dass wir uns auch von der Vorstellung verabschieden müssen, dass es ein mit uns oder gegen uns gibt, dass es ein Schwarz-Weiß gibt. Und ich glaube, das ist etwas, was der globale Süden mit seinem neuen Selbstbewusstsein, das er gerade zur Schau stellt, auch klar zum Ausdruck bringt. Es wird keine Entscheidung mehr für uns geben und gegen alle anderen, sondern es wird eine Vielzahl von Formaten geben, die sich eben in BRICS Plus widerspiegelt. Es war ein sehr wichtiger Schritt, dass die Afrikanische Union in die G20 aufgenommen wurde, ist es ein wichtiger Schritt, dass die G7-Treffen immer Partnerschaft nun haben. Vergangene Woche haben sich die G77, die mittlerweile 134 Staaten sind und 80% der Weltbevölkerung repräsentieren, in Havanna getroffen und haben auch noch mal appelliert, wir brauchen ein neues Wirtschafts- und Sozialmodell. Insofern ist es wichtig, auf diese verschiedenen Bündnisse zu schauen.
Weil dass es so viele verschiedene Bündnisse gibt, ist das denn nicht letztendlich eine Folge davon, dass die UN es nicht richtig gemacht hat? Hätten die, also ist doch interessant, wenn jetzt so viele andere Länder sich dann zusammenbinden, wo man sagt, eigentlich gibt es doch ein Format, wo man das machen könnte.
Es war natürlich ein sehr, sehr hehrer Anspruch, mit dem die Vereinten Nationen gegründet wurden. Und ich glaube, dass sie in mancher Hinsicht auch zum Scheitern verurteilt waren. Wobei wir mit ihnen auch gar nicht so hart verfahren müssen, finde ich. Ich finde, sie haben einen ganz wichtigen Existenzanspruch, nämlich als globale Dialogplattform und auch als Verteilerin zum Beispiel von Hilfsgütern weltweit, als Koordinatorin für bestimmte technische Belange auch eine ganz, ganz wichtige und unersetzliche Funktion. Dennoch glaube ich, dass der Sicherheitsrat, so wie er heute besteht, beispielsweise eigentlich seine Existenzberechtigung verloren hat und auch in dieser Form nicht reformiert werden kann. Insofern, die UN hat eine weiterhin sehr wichtige Funktion, muss aber dringend reformiert werden.
Herr Favik, wo würden Sie ansetzen, wenn es um Reformen geht bei der UN?
Das ist eine lange Liste, das sind aber unterschiedliche Dinge jetzt. Ich glaube, die Vereinten Nationen sind ja keine Organisation des politischen Westens, sondern eine universale Organisation. Wir haben 193 Mitgliedstaaten, ganz heterogen, Demokratien, Diktaturen, alle Systemtypen. Und wir tun immer so ein bisschen im Westen so, als ob das unsere Organisation wäre. Das ist aber schon lange nicht mehr so. Und wir haben natürlich einen Kampf im Moment um Weltordnung. Und die anderen gewissermaßen, die aufstrebenden Mächte, die beanspruchen jetzt auf der Grundlage ihrer gestiegenen ökonomischen Macht auch mehr politische Macht. Und das ist ein völlig normaler Prozess. Aber was die Vereinten Nationen selbst angeht, da ist die Reformmöglichkeit, glaube ich, sehr begrenzt. Schauen wir uns nur mal den Sicherheitsrat an. Solange ich internationale Politik verfolge, seit 25 Jahren, haben wir immer die gleichen Sprechblasen. Der Sicherheitsrat muss reformiert werden, er muss sich erweitern, er spiegelt nicht mehr die machtpolitischen Gewichte der Gegenwart wider. Das ist alles richtig, aber wir haben eben so hohe institutionelle Anforderungen. Ich will nicht zu technisch werden, aber wir brauchen für jede Reform eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen in der Generalversammlung und jeder sogenannter P5-Staat, also ein Staat mit Vetorecht im Sicherheitsrat, kann das vetoen, blockieren. Das heißt, diese Formel, wo alle glücklich sind, die wird es nicht geben. Und da stimme ich zu, der Sicherheitsrat wird an Bedeutung verlieren. Und das ist aber eine schlechte Nachricht für die Stabilität in der internationalen Politik, weil es kein vergleichbares Gremium gibt, das eben wirksam internationale Sicherheit auch schnell sozusagen da agieren kann.
Und wir sehen es ja jetzt konkret so beim Krieg Russlands gegen die Ukraine, dass man da letztendlich nicht weiterkommt. Herr Wittig, Sie haben bei den Vereinten Nationen gearbeitet, auch als Vertreter, ständiger Vertreter Deutschlands. wo könnte man denn ansetzen, Ihrer Meinung nach? Hat das noch Sinn oder muss man sagen, man muss diesen Sicherheitsrat auflösen?
Ja, das wird nicht gehen. Aber wahr ist, der Sicherheitsrat ist derzeit blockiert. Er liefert nicht, was von ihm erwartet wird nach der Charta in Sachen Frieden und Sicherheit. Das ist im Wesentlichen geschuldet dem russischen Angriffskrieg. Das ist eine himmelschreiende Verletzung der Charta durch ein ständiges Mitglied, das eigentlich, wenn man so will, mit ein Hüter dieser Charta sein soll. Also der Sicherheitsrat ist blockiert. Ja, kann man ihn reformieren? Ich stimme zu. Die Aussichten sind sehr schlecht. Da stehen sich Modelle gegenüber, die sich sozusagen unversöhnlich neutralisieren. Und es gibt keine Mehrheit für ein bestimmtes Modell. Der Süden hätte den Anspruch, als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat zu sitzen und auch in einer Erweiterung mit dabei zu sein. Deutschland hat seit 30 Jahren fast immer wieder den Anspruch geltend gemacht, auch einen ständigen Sitz zu haben. Ich glaube, da müssen wir uns auch einmal ehrlich machen als Bundesregierung. Ich bin ja nicht mehr in der Bundesregierung. Ich kann das jetzt etwas freier sagen. Ich glaube, da muss man mit der Zeit gehen und fragen, ist das noch angemessen, ist das noch realistisch? Und ich glaube eher nein. Wir sollten andere Wege suchen. Wir sollten tatsächlich auch dafür sorgen, dass die Kontinente des Südens, also Afrika und Asien und Lateinamerika, stärker im Sicherheitsrat vertreten sind. Europa ist jetzt schon überrepräsentiert. Ja. Und sozusagen die etwas betrübliche Schlussfolgerung ist, es wird eigentlich in den nächsten Jahren keine Sicherheitsratsreform geben. Das kann man sich
noch mal ergänzen, was er wirklich sagt. Dieses eine Problem, was Sie völlig zu Recht schildern, wenn ein ständiges Mitglied gegen die Regeln spielt, wie im Moment Russland oder wie 2003 die Vereinigten Staaten von Amerika, dann ist der Sicherheitsrat völlig hilflos. Da kann man noch so viel reformieren, das ist sozusagen nicht zu ändern. Was wir aber ändern könnten, ist, dass die machtpolitischen Gewichte halbwegs abgebildet sind im Sicherheitsrat. Und ich glaube, es wird nicht dadurch erreichbar sein, dass man die ständigen Mitglieder ändert. Aber vielleicht kann es gelingen, dass man die nicht ständigen Mitglieder vielleicht mit einem sozusagen der Aufhebung des Wiederwahlverbotes, im Moment darf ein nicht ständiges Mitglied immer nur 2 Jahre Mitglied sein und dann muss es pausieren. Und da denke ich, könnten Staaten wie Indien, wie Brasilien, wie Südafrika, wie Nigeria, wie Indonesien, noch ein paar andere, durchaus in eine größere Rolle hineinwachsen. Das reicht denen vermutlich nicht mehr, aber das wäre noch mal so ein Versuch, da ein bisschen die Vereinten Nationen im Spiel zu halten. Und das ist sehr schwierig. Ja.
Herr Lee, wie wird das von China aus gesehen? Wie groß ist das Interesse, da auch vielleicht andere Länder mit reinzunehmen und denen mehr Macht zu geben?
Also China nutzt gnadenlos all diese Schwachpunkte, die hier geschildert wurden. Also China hat irgendwann an einem bestimmten Punkt erkannt, lange Zeit galt ja so die Politik der Nicht-Einmischung und sich möglichst zurückhalten, das ist ja völlig vorbei. Also, und China hat dann erkannt, indem man innerhalb der Vereinten Nationen versucht, mit Man-Woman-Power Posten zu besetzen und darüber Einfluss auch auszuüben, verfährt China zweigleisig halt auch außerhalb der Vereinten Nationen oder außerhalb bestehender Strukturen, genauso wie beim IWF, Weltbank und so weiter, da auf eigene neue Formate zu setzen, um dann auch Konkurrenz für den Westen zu schaffen. Also das macht China, ich würde sagen, sehr, sehr geschickt. Und es ist auch keineswegs so, dass diese Länder des globalen Südens, dass sie sich jetzt in die Arme Chinas werfen und China jetzt die bessere Supermacht ist als die USA. Ich glaube, Sie haben das ganz gut geschildert. Also ich glaube, die Zukunft der neuen Weltordnung, aus westlicher Sicht mag das die Weltunordnung sein, aber für viele Länder des globalen Südens, man wird jetzt sich nicht mehr festlegen lassen, auch vor allem nicht erzwingen lassen von irgendeiner Seite, auf welcher Seite das Land zu stehen hat, sondern jedes Land wird nach seinen Interessen schauen, wie es gerade besser passt. Und China bietet sich da halt immer als ein potenzieller Machtfaktor ein, um da Druck auch nicht zuletzt auf den Westen da auch auszuüben.
Darf ich nochmal zum Sicherheitsrat ergänzen? 5 Vetomächte. Davon sind 3 absolute Status Quo-Mächte. Die wollen jede Veränderung verhindern. China an allererster Stelle. China will auf keinen Fall, dass Japan und Indien reinkommen. Russland sowieso eine Status quo macht, wird am liebsten die Ordnung von 1945 bis in die Ewigkeit verlängern. Die USA, obwohl sie jetzt gewisse Anzeichen zeigen, dass sie auch diese Reformdynamik aufnehmen wollen, letztlich wollen sie auch keinen unberechenbaren Sicherheitsrat mit neuen Mitgliedern. Die einzigen beiden, die ein gewisses Reforminteresse haben, sind Frankreich und Großbritannien. Warum? Weil sie wissen, dass ihre Legitimität als ständiges Mitglied im Sicherheit eher über die Zeitschiene verschwindet. Und die sind ehrlich bemüht, diesen Sicherheitsrat zu reformieren. Aber da sehen Sie schon, das wird nichts in den nächsten Jahren.
Okay, aber dann gibt es irgendwas, wo man, wenn sich also die Welt neu ordnet, wie sinnvoll oder welche Chancen liegen da drin, Herr Fabik?
Also ich sehe im Moment eher Risiken, weil wir eben vor einer Phase in der internationalen Politik stehen, die von Instabilität geprägt sein wird. Nehmen Sie nur mal die herausziehende Großmachtkonkurrenz zwischen China und den USA. Wenn sozusagen ein Hegemon den anderen ablöst, dann sind das sehr, sehr unruhige Phasen in der internationalen Politik. Und das muss gemanagt werden. Und dafür sind die Vereinten Nationen enorm wichtig, weil das immer noch ein Format ist, wo die Großmächte sozusagen miteinander agieren. Und die Rede von Biden heute fand ich an dem Punkt vernünftig, wo er nicht noch Öl ins Feuer gegossen hat, sondern er hat gesagt, wir wollen ein vernünftiges Verhältnis zu China, wir wollen die Konkurrenz ordentlich managen. Das war ein guter Ansatz. Da gibt es auch andere Stimmen in den USA, die das ganz anders sehen. Insofern gibt es Risiken, aber natürlich ist das eine zwangsläufige Entwicklung, die eben daraus resultiert, dass die anderen Macht gewinnen und sie wollen sich nicht mehr damit abspeisen lassen, dass sie gewissermaßen die zweite Geige in der internationalen Politik spielen und die alleinige Führungsrolle der Vereinigten Staaten von Amerika, in deren Windschatten die Europäer sich gut entwickeln konnten, diese Phase, glaube ich, die ist zu Ende. Und deswegen wird die nächste Phase der Weltpolitik eher von Turbulenz gekennzeichnet sein. Und wir brauchen in dieser unruhigen Phase aber auch Stabilitätsanker und gute Multilateralisten, sage ich mal. Und ich hoffe, dass Deutschland ein guter Multilateralist bleibt.
Kommen wir auf jeden Fall jetzt noch, aber Sie wollten noch kurz was dazu sagen.
Genau, also ich fand das in der Tat einen sehr beachtlichen Aspekt der Rede von Bidens, dass er nämlich sehr versöhnlich mit Blick auf China reagiert hat, dass er gesagt hat, es soll ein Wettbewerb sein, aber wir wollen alles tun, dass es nicht eskaliert in einen Konflikt. Gleichzeitig hat er aber auch betont, wie wichtig die Unterstützung für die Ukraine ist, mit Blick auf mögliche andere Aggressionen. Und da hat er natürlich, ohne es anders als die Außenministerin diese Woche zu benennen, natürlich China mit Blick auf Taiwan im Blick. Insofern fand ich, war auch das eine wichtige Ansage. Und die Rede mit Blick auf die Unterstützung für die Ukraine ging natürlich auch ans eigene Publikum, an die Republikaner, die ihm gerade das Leben schwer machen mit Blick auf die weitere Unterstützung für die Ukraine.
Darf ich einen Satz sagen? Ich fand spannend, die Rede war 27 Minuten lang. Herr Wittig, Sie wissen, dass das sehr lang ist für eine Rede in der Generalversammlung. Und ich habe auf die Uhr geguckt, es waren nur ungefähr 2 Minuten für die Ukraine. Die Botschaft war da, so wie Sie sagen, glasklar. Aber Biden hat sich bemüht, das in einen breiteren Kontext zu stellen und eben die Vereinten Nationen als Akteur darzustellen, der auch in dieser neuen Welt den Staaten des Südens was zu bieten hat und eben das nicht auf Ukraine verengt. Ich fand das eigentlich ganz geschickt von Biden.
Ja, wir reden morgen übrigens 45 Minuten wieder auch über die Ukraine. Deshalb reden wir heute nicht ganz so intensiv über diesen Punkt. Nur morgen in der Runde geht es da noch mal intensiver drum.
Kurz zu Herrn Biden. Also so sehr ich froh bin, dass momentan ein jemand so erfahrener Weltpolitiker über die USA herrscht. Nichtsdestotrotz ist die China als den großen Rivalen zu sehen, das ist momentan das einzige politische Thema, was diese sehr verfeindeten Lager innerhalb der USA eint. Also es gibt kein einziges anderes Thema, wo sich die USA so einig sind, dass China der große Gegner ist. Und da kann sich und wird sich auch Biden nicht entziehen. Also seinen schönen Worten zum Trotz, ich bin da sehr pessimistisch. Also was auch die Stimmung in den USA anbelangt, da ist Ich habe fast die Befürchtung, man will den Konflikt mit China schneller haben, eher jetzt als noch länger warten, weil man eben sieht, dass China in so vielen Bereichen am Aufholen ist und die Nummer eins halt aus US-Sicht ganz klar bedroht. Mhm. Diese Sicht haben die Europäer nicht. Deswegen sind wir da auch in Bezug auf China sehr viel moderater. Aber in den USA ist eine völlig andere Stimmung, leider.
War dann aber, wie beurteilen Sie denn die Äußerung der Außenministerin über China, dass sie in diesem Interview gesagt hat, es sei ein Diktaturen wie China? Und wie sehen Sie das? War das geschickt? War das klug?
Sie ist ja nicht die erste westliche Spitzenpolitikerin, die China als eine Diktatur bezeichnet. Joe Biden hat das ja erst im Juni auch getan. Das kann man politologisch sehen und da würde man immer sagen, okay, das chinesische System, das war auch vorher schon eine Diktatur, eine Einparteiendiktatur, aber man hatte doch den Eindruck, so wie die KP strukturiert ist, dass es innerhalb der Führung, die zwar nicht transparent agiert hat, aber durchaus unterschiedliche Fraktionen waren und die auch alle was zu sagen hatten. Das ist unter Xi Jinping seit dem letzten Parteikongress eine andere Situation. Er hat inzwischen nur noch Ja-Sager um sich geschart. Also politisch gesehen kann man Frau Baerbock durchaus recht geben. China ist inzwischen eine Diktatur, eine Ein-Personen-Diktatur. Ob das jetzt hilfreich ist, diplomatisch?
Fragen wir mal den erfahrenen Diplomaten.
Sprache ist in der Diplomatie wichtig. Mhm. Ja, es kommt auf jedes Wort an. Und sie hat dieses Wort benutzt. Das wird ihr sicher Applaus verschafft haben bei vielen, vielleicht in ihrer eigenen Partei. Aber man begegnet sich in der Diplomatie mehr als einmal. Und man braucht auch schwierige Partner manchmal, um Konflikte zu lösen. Insofern muss man abwägen, wie man den Präsidenten dieses riesigen Landes nennen will. Das hat Konsequenzen.
Darf ich das nochmal zuspitzen? Ich glaube, das ist ein Symbol, dieser Satz von Frau Baerbock, für eine fehlgeleitete Außenpolitik, die nur in einer Wertedimension denkt. Und das ist im Moment im Auswärtigen Amt sehr, sehr tonangebend, dass Werte gewissermaßen überbetont werden und man damit ein Stück weit auch politikunfähig wird. Und ich glaube, mit so einem Ansatz kann man vielleicht in der innenpolitischen Galerie punkten, aber in der internationalen Politik erreicht man damit wenig. Weil
damit meinen Sie aber jetzt Frau Baerbock oder meinen Sie da auch die deutsche Außenpolitik, die ja stark auch im Kanzleramt gemacht wird?
Ja, ich glaube, das Kanzleramt sieht das etwas differenzierter, auch in der China-Politik. Ich meine, wir haben jetzt gerade eine China-Strategie entwickelt, die nach langem Gewürge zustande gekommen ist, die hätte anders ausgesehen, wenn das Auswärtige Amt das alleine bestimmt. Mhm. Insofern gibt es da eine Balance. Und ich finde den Ansatz im Kanzleramt klüger. Der ist etwas nüchterner, der ist etwas interessengeleiteter. Und diese überbordende Wertediskussion, die wird, glaube ich, der Komplexität der internationalen Politik nicht gerecht. Man muss auch schmutzige Hände schütteln in der internationalen Diplomatie. Und wenn man einen Staatschef einen Diktator nennt, dann ist das nur noch bedingt möglich. Und das fällt uns irgendwann auf die Füße, ist einfach nicht klug.
Ich würde das gerne noch mal projizieren auf unsere Feststellung am Anfang, dass der Süden eine große Rolle spielt, der sogenannte globale Süden. Und ich glaube schon, es ist Aufgabe des Westens, also Europas, der transatlantischen Gemeinschaft plus der Alliierten und Partner, um den Süden, sich um Einfluss bei dem Süden zu bemühen. Und das geht nur, wenn wir unsere eurozentrische Sichtweise auf die Welt moderieren oder gar ablegen. Wir können nicht alle Länder der Vereinten Nationen, es sind 193, nach europäischen Maßstäben bewerten, beurteilen und einstufen, sondern wir müssen deren Anliegen sorgfältig verstehen und wenn angezeigt, auch auf sie eingehen. Und das, glaube ich, ist nur möglich, wenn wir nicht durch unsere Brille auf diese Länder schauen. Und wir werden niemals die ganze Welt nach europäischen Maßstäben umformen können. Das muss man einfach wissen. Sonst kann man sich abschminken, den Süden für sich zu gewinnen.
Ich glaube, Außenpolitik geht nur mit einem gewissen Pragmatismus. Trotzdem muss sie wertegeleitet sein. Und ich finde, auch da müssen wir uns wieder fragen, wo legen legen wir eine Doppelmoral an? Also verurteilen wir das eine Land für bestimmte Menschenrechtsverletzungen und beim anderen verschließen wir die Augen? Insofern finde ich, es muss eine klare Ansprache geben, eine transparente Ansprache. Wenn man mit Indien am Tisch sitzt, dann muss Modis Nationalismus, dann muss die aufflammende ethnische Gewalt im Land ein Thema sein. Trotzdem kann man mit dem Land verhandeln, aber wir dürfen vor solchen Dingen auch als Partner dieser Länder nicht die Augen verschließen.
Aber Diplomatie ist schon was Wichtiges doch. Das. Und Diplomatie heißt doch auch, dass man nicht alles immer sofort offen sagt, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, genau. Aber Diplomatie heißt auch nicht, dass man sich um schwierige Themen drückt, sondern dass man einen Weg findet, einen geeigneten Weg, sie zu thematisieren. Und ich finde einen wichtigen Schritt heute Nachmittag beispielsweise. Joe Biden hat sich heute Nachmittag mit den 5 zentralasiatischen Staaten getroffen, zum ersten Mal. Das ist ein wichtiger strategischer Schritt aus meiner Sicht, weil sowohl Russland als auch China um diese Länder buhlen. Insofern finde ich das eine kluge Entscheidung, diese Länder auch so in den Mittelpunkt zu rücken.
Aber dann geht es ja dann doch immer nur darum, wenn ich das jetzt, also das, wer geht zu welcher Seite oder zu welchem Block? Und wir haben ja eigentlich vorhin gesprochen, es geht doch eigentlich nochmal darum, die Blöcke letztendlich aufzulösen und in der neuen Weltordnung da anders miteinander umzugehen, oder?
Naja, also wie gesagt, ich glaube eher, dass die Länder künftig je nach Interesse jeweils entscheiden werden und sich nicht mehr festlegen lassen, zu welcher Seite sie gehören. Aber vielleicht doch noch mal was zur wertegeleiteten Politik. Ich halte sie auch für wichtig. Ich glaube, und dann würde ich Ihnen doch auch zustimmen, ich glaube, es funktioniert nur so nicht, wie Frau Baerbock zum Beispiel zuletzt in Peking aufgetreten ist, dass sie da vor laufender Kamera im Beisein ihres Amtskollegen quasi China die Leviten liest. Das stößt nur noch auf Ablehnung. Ich glaube, wertegeleitete Politik, sie funktioniert nur noch, wenn sie an uns selbst gerichtet ist. Und das meine ich tatsächlich, das klingt so ein bisschen banal, aber ich glaube, wir müssen es im Grunde vorleben. Ich glaube, ein Xi Jinping, ein Orban, ein Erdogan, ein Putin wird sich von sowas nicht beeinflussen lassen. Weder wenn Frau Baerbock sich da hinstellt und das so vorträgt. Aber es gibt ja auch in einem Land wie China gibt es natürlich viele andere Kräfte, die durchaus auch aufmerksam schauen, wie andere Länder, wie westliche Länder agieren. Und das war ja auch mal durchaus der Fall, dass westliche Länder, auch die USA, viel mehr auch als Vorbild gesehen wurden. Ich glaube, Trump hat vieles kaputt gemacht, nicht nur er. Der Irakkrieg, Afghanistan und so, da ist vieles kaputt gemacht worden, auch vom Westen insgesamt.
Dass
und
der Westen glaube, in vielen Ländern eben nicht mehr als Vorbild gesehen wird.
Ich glaube, nur so funktioniert das aber, wenn man über Werte geleitet politisch schreibt, dass man selbst quasi das vorbildlich vorlebt.
Ich möchte noch einen Satz sagen. Ich glaube, Frau Wähler-Schöck hat recht. Ja. Wir müssen für unsere Werte einstehen. Insbesondere in den Vereinten Nationen. Wir müssen für die Geltung des Völkerrechts einstehen. Wir müssen für die Geltung der Charta der Vereinten Nationen einstehen. Wir müssen für die allgemeine Erklärung der Menschenrechte einstehen. Von 1948, die würde übrigens heute von vielen Ländern nicht mehr unterschrieben werden. Aber gleichzeitig muss man das nicht in einem sozusagen missionarischen, eurozentrischen Bevormundungston tun, sondern in einem Verständnis für die individuelle Lage dieser Länder des Südens, die eben nicht in der europäischen Komfortzone sind, wenn ich mal so polemisch sagen darf. Also beides geht zusammen.
Da würde ich Ihnen absolut recht geben. Wir müssen uns von unserem Eurozentrismus verabschieden. Und ich finde, man muss auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte für das sehen, was sie ist. Nämlich ein Dokument, das damals von der geringeren Zahl der Mitgliedstaaten erarbeitet wurde und der ja auch durchaus vorgeworfen wird, mit einem gewissen Eurozentrismus gestaltet worden zu sein. Insofern finde ich, muss man natürlich schauen, dass man nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auftritt, dass man auch selbstkritisch auftritt. Und ich würde auch für eine Fehlerkultur innerhalb der internationalen Politik werben, dass man auch eigene Fehler einräumt und eingesteht. Und das ist beispielsweise im Fall des Irakkriegs ja bis heute nicht passiert. Das wäre zum Beispiel eine sehr, sehr mächtige Geste gewesen, wenn der Präsident, der selbst damals für diesen Krieg gestimmte, sich vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen dafür entschuldigt hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird, aber das wäre mal eine sehr kräftige Geste.
Ich würde noch ganz kurz gerne auch noch mal auf Deutschland eben noch mal weiterschauen, weil es ja genau 50 Jahre her ist, dass Deutschland, die beiden deutschen Staaten, nämlich die DDR und die Bundesrepublik, Mitglied der UNO wurden. Am 18. September 1973. Damals war das ja eine große Chance letztendlich und viele hatten das ja gar nicht so erwartet. Hat da die UN eine gute Rolle gespielt, Herr Favik, letztendlich ja, die beiden Länder noch mal ja, stärker zusammenzubringen und die für die deutsch-deutsche Verständigung befördert?
Also ich glaube, das war nicht der zentrale Aspekt, aber es war sozusagen möglich, weil der westdeutsche Staat den Alleinvertretungsanspruch aufgegeben hat und dann konnten zwei deutsche Staaten beitreten und das hat sicherlich zu Annäherung beigetragen. Es war ja auch ganz witzig, die Staaten saßen nebeneinander, weil das Alphabet so vorgegeben hat und teilweise haben die vorher gar nicht miteinander geredet. Das war eine gute Sache, aber es gab auch so eine Art Gentleman Agreement, dass die beiden Staaten versprochen haben, dass sie die UNO nicht mit deutsch-deutschen Problemen langweilen gewissermaßen. Also es war nicht die zentrale Dimension. Aber der Beitritt der beiden deutschen Staaten war der Beginn einer Erfolgsgeschichte des Multilateralismus für Deutschland. Und diese Phase der Doppelmitgliedschaft hat dann ja auch nur 17 Jahre gedauert. Und 1990 kam die deutsche Einheit. Und seitdem ist Deutschland wirklich, ich würde sagen, ein sehr guter Multilateralist im Wesentlichen gewesen. Und wenn alle Staaten so VN-orientiert wären wie Deutschland, bei allen Problemen, aber ganz einfach gesagt, dann wären die Vereinten Nationen besser dran. Insofern spielt Deutschland eine zunehmend wichtige Rolle. Und solche Staaten braucht man, die eben auf multilaterale Strategien zur Bewältigung der Probleme setzen und sich das auch was kosten lassen. Deutschland ist inzwischen der zweitgrößte Beitragszahler, zahlt viele Milliarden Dollar in alle möglichen UN-Formate ein und macht da wirklich wirksam multilaterale Politik. Und das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte gewesen, muss man sagen, mit der wenige gerechnet haben.
Sie haben dort gearbeitet, Herr Wittig, waren ständiger Vertreter bis 2014. Also welche Rolle hat Deutschland da und wie wichtig wird Deutschland genommen in der UN?
Doch, Deutschland hat einen wirklich guten Ruf in den Vereinten Nationen, den wir uns tatsächlich über, wie Herr Wabeck sagte, über Jahrzehnte erarbeitet haben, als wirklich solider und großzügiger Beitragszahler, als Teilnehmer an den Friedensoperationen, den Peacekeeping Operations. Da waren wir jetzt nicht der größte Truppensteller, aber haben wir mitgemacht, allmählich immer mehr. Wir haben uns besonders konzentriert auf die Weiterentwicklung des Völkerrechts in verschiedenen Formaten. Nein, Deutschland hat da einen guten Ruf als verlässliches und jederzeit einstehendes VN-Mitglied, also Mitglied der Vereinten Nationen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Aber eben der Sprung zu mehr, zum ständigen Sitz, der wird uns, glaube ich, nicht gelingen. Aber wir haben Grund, uns da weiter mit aller Kraft zu engagieren. Und es gibt viele Formate, die sinnvoll sind. Und man darf nicht vergessen, bei aller Lähmung jetzt der Vereinten Nationen, die Vereinten Nationen sind auch Dienstleister. Sie leisten durch ihre Sonderorganisationen humanitäre Hilfe überall in der Welt, selbst in der Ukraine jetzt. Und sie sind ein großer Spieler in der Entwicklungspolitik. Sie sind eine große Plattform in der internationalen Klimadiplomatie. Das sind die anderen Bereiche, wo die Vereinten Nationen immer noch stark sind. Und in diesen Bereichen sollten wir uns weiter engagieren. Und ich bin sicher, dass da auch unsere Stimme gehört wird.
Und als die beiden deutschen Staaten Mitglied wurde, hätte man natürlich auch nie gedacht, zum einen, dass es 1990 eine Wiedervereinigung gibt und auch überhaupt zu sehen, wie die Welt sich dann ändert. Das ist ja dann auch nochmal interessant, dass sich eben Dinge doch ändern können. Und wenn man jetzt sieht, aber Herr Liedes, gerade auch das Thema Klima ist ein Riesenthema und der Krieg in der Ukraine, die beiden großen Themen, aber trotzdem, wo sehen Sie, Herr Wittig, sieht es ja jetzt so positiv, haben Sie denn den Eindruck, dass es da ja auch genug Druckmittel gibt, die den Einfluss oder die Stärke der UN auch durchsetzen können?
Ja, ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob Deutschland tatsächlich überall so positiv wahrgenommen wird. Ich will Ihnen da gar nicht widersprechen. Ich glaube, in der konkreten Arbeit trifft das alles zu. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, Deutschland hat so ein bisschen auch eine, ich sag jetzt mal bösartig gesagt, so eine opportunistische Rolle in all den Jahrzehnten eingenommen. Ich finde, so richtig hart Konflikte auftun, dann hält sich Deutschland so ein bisschen zurück, versteckt sich gerne mal hinter den USA, gerne dann auch mal hinter der EU, wobei Deutschland ja eigentlich die größte Volkswirtschaft der EU ist. Ich habe das in Peking immer wieder erlebt, dass die chinesische Seite eigentlich direkt mit der deutschen Seite spricht, weil die Chinesen wissen, dass letztendlich das Sagen haben die Deutschen, nur die Deutschen nehmen das selbst häufig gar nicht so wahr. Und dann ist natürlich Deutschland auch als Teil Europas, wird das in vielen Ländern, das erleben wir jetzt ja gerade in der Sahelzone, die neokoloniale Vergangenheit, der Europäer ist nicht vergessen. Da mag Deutschland vielleicht nicht die ganz zentrale Rolle gespielt haben, in dem Fall sind es die Franzosen, aber die Deutschen können sich dem da auch nicht völlig entziehen, dass sie als Europa auch Teil dieses Neokolonialismus sind. Und das wird natürlich auch teilweise instrumentalisiert von jeweiligen Regimen, dass wir diese, ich sage jetzt mal, das aus der Mottenkiste wieder herauszuholen. Aber das ist nicht vorbei. Also das ist in vielen Menschen in den Ländern des globalen Südens immer noch vorhanden. Und deswegen manchmal frage ich mich auch, ob so eine Werte, Moral aufgeladene mit dem Zeigefinger Politik, ob das wirklich genauso in den Ländern so ankommen, wie wir denken, dass es ankommen sollte. Okay. Also das also was, halte ich teilweise doch für ein Problem.
Was finden Sie denn, was wäre sinnvoll, was könnte Deutschland, / EU, dem globalen Süden ja letztendlich auch bieten, damit sie Teil dieser Ordnung werden?
Mehr als Rhetorik auf jeden Fall. Man hört ganz oft in Reden, dass es eine Begegnung auf Augenhöhe geben muss. Dem gegenüber stehen aber bis heute Abhängigkeiten. Also wenn wir beispielsweise nach Afrika schauen, wir haben ein großes Interesse, von dort Rohstoffe zu beziehen. Auf der anderen Seite gibt es mit Blick auf viele Länder noch erhebliche Handelsbarrieren. Und wir profitieren natürlich auch von niedrigen Löhnen, fragwürdigen Arbeitsbedingungen in diesen Ländern. Insofern da muss man auch für uns schmerzhafte Schritte gehen und sagen, okay, eine Begegnung auf Augenhöhe heißt für uns, wir räumen beispielsweise die Handelshemmnisse ab oder wir verzichten auf Waren aus Niedriglohnländern und schaffen vor Ort Möglichkeiten, dass vernünftige Arbeitsbedingungen entstehen. Insofern glaube ich, dass es diese Art von Angebote braucht, die für uns dann vielleicht auch einen gewissen Einschnitt bedeuten, um eine wirkliche Beziehung mit den Ländern des globalen Südens zu entwickeln.
Mhm. Herr Fabi, was denken Sie, wie mächtig sind die Vereinten Nationen, wenn wir ganz am Schluss jetzt doch nochmal kurz auf den Ukraine-Krieg schauen? Sehen Sie da eine Chance, etwas dazu beizutragen, diesen Krieg zu beenden?
Ich fürchte, nein. Wenn wir nochmal zurückblicken, dann wären die Vereinten Nationen ein Format gewesen, wo diese Großmachtrivalität, insbesondere auch zwischen Russland und den USA, möglicherweise in andere Kanäle hätte gelenkt werden können. Das ist aber Schnee von gestern. Im Moment spielen die Vereinten Nationen keine Rolle. Und es ist richtig, den Versuch permanent zu machen, das russische Verhalten zu verurteilen. Und es ist auch vernünftig, möglichst viele Verbündete in den Vereinten Nationen dafür zu suchen. Aber da geht es eben in der internationalen Politik auch oft und eigentlich immer nach der eigenen Interessenlage. Und deswegen machen eben eine ganze Reihe an Staaten, die zwar diesen Überfall Russlands auf die Ukraine keineswegs gut finden, aber bei Sanktionen etwa nicht mit, weil das gegen ihre eigenen Interessen geht. Also wir müssen diesen Ukraine-Konflikt möglichst schnell lösen. Ich bin für einen Waffenstillstand möglichst schnell, für politische Verhandlungen, für Kompromisse. Die Vereinten Nationen spielen aber da keine Rolle und können auch keine Rolle spielen.
Sehen Sie es auch so negativ?
Ja, die Vereinten Nationen spielen keine Rolle und das ist nicht der Moment. Der kommt vielleicht. Die Vereinten Nationen haben eine marginale Rolle gehabt in Gestalt des Generalsekretärs, der dieses Getreideexportabkommen über das Schwarze Meer verhandelt hat. Sie haben eine marginale Rolle bei der Überwachung des Kernkraftwerkes in Saporizhia. Und sie leisten jetzt humanitäre Hilfe, aber als sozusagen Dienstleister für Frieden, da taugen sie derzeit nicht. Das mag irgendwann mal kommen, wenn es dann darum geht, irgendwelche Grenzen oder Waffenstillstandslinien zu überwachen. Aber der Moment ist nicht da.
Und noch eine letzte Frage an den Diplomaten. Ist denn die stärkere Diplomatie eigentlich dann doch die gute wirtschaftliche Beziehung?
Die wirtschaftlichen Beziehungen festigen manchmal, nicht immer, das haben wir jetzt gelernt, im Krieg Russlands und in der Ausnutzung von Energieabhängigkeit für politische Zwecke. Aber manchmal verstärkt der Handel auch Beziehungen. Also das kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Und insofern ist Handel nichts Schlechtes, sondern trägt mit zum Frieden bei.
Nur leider erfahren wir das jetzt gerade mit USA und China, wo der Handel ja sehr intensiv ist, dass Handel leider auch zu einer Verschärfung von Konflikten führen kann. Also insofern ist es so beides. Also Handel kann verbinden, aber Handel kann auch für mehr Konflikte sorgen.
Das haben wir gelernt, eben mit Russland, ganz klar. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion, Herr Lee, Herr Wittig, Frau Willeschöck und Herr Farwig. Und wir sind gespannt, auf wie diese UN-Generalversammlung weitergeht. Der Bundeskanzler spricht ja auch noch. Und morgen, wie versprochen, schauen wir noch mal etwas intensiver eben auf den Ukraine-Konflikt. Präsident Zelensky hat heute ja dort auch gesprochen. Und ich hoffe, Sie sind wieder dabei bei der Phoenix-Runde morgen. Und jetzt geht's weiter mit Phoenix der Tag. Bis dahin. Tschüss.